Ja, guten Abend, herzlich willkommen zum philosophischen Abend im buddhistischen Zentrum. Ich mache immer die Abfrage, wer ist zum allerersten Mal hier? Ich glaube, du bist zum ersten Mal dabei. Aber ich glaube, du warst auch schon mal dabei. Ne?
Ich war schon mal dabei.
Ja, gelegentlich. Ja. Und wir haben einen ereignisreichen Herbst hinter uns und jetzt im Dezember geht es ereignisreich weiter. Gleich am Wochenende, jetzt kommt der Lama Rabchan. Also wer zu der Theorie von heute Abend die Praxis erleben will, wie meditiert man auf Leerheit, findet in Lama Rabchan am Freitag, Samstag und Sonntag einen qualifizierten Lama, der einen sozusagen in die Erfahrung von Leerheit einführt. Das ist das Thema vom Kurs, hat es jemand im Kopf?
Shamatha und Vipassana.
Shamatha und Vipassana, ja, dann passt es ja. Und ansonsten, was im Programm steht, brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, das steht ja im Programm. Zu Fragen zum Herzsutra und so weiter kommen wir gleich. Wir fangen wie üblich an mit einer kurzen Achtsamkeitsübung, um uns auf den Abend einzustimmen. Wir sitzen mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit auf den Atem. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir entdecken, dass neben dem Atmen noch anderes im Geist präsent ist. In jedem Augenblick irgendwas, Geräusche, Gedanken, Emotionen, Assoziationen. Das Thema des heutigen Abends ist einerseits Leerheit. Und die kann man beobachten, wenn man sich fragt, wo sind sie hin, die Assoziation, die Gedanken, die Gefühle der letzten Minute, die vergangen ist? Die sind weg. Die haben sich in Leerheit aufgelöst. Und der andere Aspekt ist Mitgefühl. Und es kommt augenblicklich auf, wenn wir uns erinnern an Situationen, wo wir gut sehen konnten, dass gerade jetzt starke Emotionen im Geist unseres Gegenüber spielen und unser Gegenüber an diesen Emotionen leidet, uns aber gar keinen Grund gibt, die Emotionen so ernst zu nehmen. Weil wo sind die hin? Die sind inzwischen auch weg. Und da werden wir heute Abend reingucken in die Verknüpfung von Leerheit und Mitgefühl. Und es immer mit dem Ziel, den eigenen Geist besser kennenzulernen. Und davon werden viele Nutzen haben, wenn wir selber weniger oft dramatisch, aber oft öfter mitfühlend sind. Und wir können uns vorstellen, dass alle die, die Nutzen davon haben werden, hinter uns sitzen und darauf hoffen, dass wir den Abend wirklich nützlich verbringen. Ja, die Themen sind schon angesprochen. Letzte Woche habe ich noch beeinträchtigt von fiebriger Grippe über das Herzsutra hier gesprochen. Ich hoffe, es war einigermaßen zusammenhängend und verständlich. Zumindest sind ein paar wiedergekommen, also war es nicht abschreckend. Wir haben gehört, dieser Übergang ins Mahayana bedeutet einen Schwerpunkt einmal auf die Praxis von Mitgefühl und zum anderen ein tieferes Verständnis von Leerheit. Nicht nur die Leerheit der Person, sondern auch die Leerheit der Phänomene. Und wir haben das dann am Herzsutra festgemacht, an diesem Text, wo zwei Schüler des Buddha sich darüber unterhalten, wie man denn die Einsicht, die Weisheit richtig praktiziert. Und dann kommt diese Erläuterung, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, Form und Leerheit untrennbar. Empfindung ist Leerheit, Leerheit ist Empfindung, Empfindung und Leerheit untrennbar. Und so die ganzen fünf Skandhas durch. Und dann werden aber auch alle anderen Phänomene, die wir hier in den Wochen vorher besprochen haben, die Sinne, die Sinnesfelder, die ganzen Erfahrungen werden als leer erklärt. Und umgekehrt, Leerheit drückt sich aus in diesen Phänomenen, die da zu erleben sind. Und beides ist untrennbar. Und dann haben wir das versucht, ein bisschen auszudeuten, zu interpretieren. Und bevor wir heute Abend da weitermachen, gibt es dazu noch Fragen, Vertiefungen, Ergänzungen, Verwünschungen?
Ja. Ich wollte fragen, ob der Begriff Leerheit auch mit der Substanzlosigkeit zu sehen ist oder ob das zwei verschiedene Dinge sind.
Ja, also leer von Eigensein, leer von Substanz, leer von inhärenter Existenz. Ja.
Also das wäre synonym ja. Sozusagen, diese Substanzlosigkeit, die ich auch schon in dem Zusammenhang
gehört habe. Also in Bezug auf die Phänomene ja. Okay. Ne? Also in Bezug auf die Leerheit der Phänomene ja. Die Person, ja, in dem übertragenen Sinne kann man das so sagen. Ne? Auch die Person ist leer von Eigensein, substanzlos, aber da ist nochmal mehr gemeint als nur die. Das, was man so im Westen unter Substanz versteht. Ne?
Man kann es so sagen, die Erfahrung der Person ist substanzlos.
Ja.
Weil ja. Das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Ja, auch die Interpretation ist substanzlos. Ne? Also die Erfahrung der Erfahrung als Person ist substanzlos. Ne?
Okay.
Ja. Ja. Oder wir hatten auch gesagt, grundlegendes Offensein oder grundlegende Offenheit wäre auch ein Synonym dafür. Ne? Was so ein bisschen weniger verneinend ist, sondern eher auf diese Leerheit und Form untrennbar zielt. Ne? Also die Phänomene sind leer, heißt nicht, dass es sie gar nicht gibt. Das ist so ein nihilistischer Fehlschluss. Ne? Sondern die Phänomene sind leer von Eigensein, das heißt, sie sind grundlegend offen. Sie sind frei davon, etwas Bestimmtes zu sein. Und deswegen hatten wir auch den Begriff der grundlegenden Offenheit. Ja. 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 Das ist übrigens ein interessantes kulturhistorisches Phänomen, dieser Begriff. Shunyata, den die Buddhisten eingeführt haben ins indische Denken, hat mathematische Konsequenzen gehabt. Ja, das wissen wir von Johannes, der das mitgebracht hat. Diese Idee der Leerheit hat sich in der Ziffer 0 ausgedrückt. Die gab es vorher gar nicht. Und die Inder haben diese Erfindung der 0 an die Araber weitergegeben und die Araber haben sie dann an uns weitergegeben. Ja, und hätte es den Buddha nicht gegeben, gäbe es gar keine Computer, weil wenn die nur Nullen und Einsen schreiben, dann ohne 0 wäre das nicht, dann gäbe es nur Einsen.
Ja, warum ist das die Entwicklung zwischen 1 und 0, die Dualität?
Ja, das ist dann später draus geworden.
Ist dann später draus geworden.
Ja, der Buddha hat das nicht unterschieden.
Nee, also weder eins noch viele ist ja, kommt ja später noch als Untersuchung. Ne? Also der Widerspruch ist nicht sein oder nicht sein, sondern das Leersein von inhärenter Substanz oder inhärentem Eigensein oder das Leersein von Charakteristika. Da gehen wir heute ja noch drauf ein.
In Indien heißt die Null heute noch Sunya. Also leer. Sunyata heißt im Buddhismus.
Wir hatten letztes Mal auch auf Mitgefühl verwiesen, sogar am Einstieg, wo wir gesagt haben, also wir verlassen jetzt sozusagen die bisherige Interpretationsebene, den empirischen Lehrzyklus, gehen in den zweiten Lehrzyklus, Leerheit und Mitgefühl. Und wir hatten letztes Mal die sechs Parameters erwähnt, als Praxis von Mitgefühl und hatten beim sechsten Parameter gesagt, das Weisheitsparameter, das, also Prajna-Parameter, das ist sozusagen die Übung, in der man über Leerheit zuerst philosophiert und später meditiert. Und heute Abend gucken wir nochmal genauer in diese Verknüpfung von Leerheit und Mitgefühl. Leerheit ist die Theorie, Mitgefühl ist die Praxis. Warum ist es so? Warum ergibt sich das eine aus dem anderen? Und wie schützt es sich gegenseitig? Das ist das Thema heute Abend. Gibt es zum letzten Mal noch Fragen oder können wir tatsächlich dann in heute einsteigen?
Ja. Vielleicht ganz noch kurz eine Frage zu dem Thema. Aus der Leerheit, also anders gesagt, aus dem Ungeborenen entstehen die Phänomene. Nennen wir sie jetzt mal Gefühle. Es ist irgendwie wichtig, dass wir kultivieren, positive Gefühle, also in Anführungszeichen auch Mitgefühl zu kultivieren und negative nicht, damit wir nicht in den Nihilismus reinfallen. Aber im Endeffekt, wenn wir das Prinzip verstanden haben und naiv genug sind, das Karma mal vorneweg zu lassen, dann könnte man die Lehren auch falsch verstehen, also falsch anwenden.
Ja, da wird Johannes heute drauf eingehen, also dass man nicht in so ein Missverständnis kommt von Leerheit, dann ist ja alles egal. Ne? Also ein paar Begriffe würde ich gern präzisieren, wenn du sagst, Leerheit, Gefühle oder Emotionen entstehen aus Leerheit. Man muss vorsichtig sein, jetzt aus Leerheit nicht auch ein Ding zu machen.
Ja, richtig, aber man muss es irgendwie beschreiben.
Also aus der offenen Möglichkeit, die offene Möglichkeit zu Gefühlen macht möglich, dass eben Gefühle entstehen und da gibt es solche und solche. Und dann hast du Mitgefühl gesagt. Wir nennen das Mitgefühl mit einem deutschen Begriff, aber es ist eigentlich nicht ein Gefühl, sondern Mitgefühl ist sozusagen der Zustand, mitzukriegen, wie es dem anderen geht und zu wollen, dass es ihm gut geht. Das ist was anderes. Also vielleicht wäre Einfühlen oder Gewahrsein des Zustands des anderen ein besserer Begriff. Gefühle sind also Freude über etwas, Zorn wegen etwas oder Eifersucht oder Neid oder alles Mögliche. Ne?
Aber das, was jetzt als Mitgefühl definiert wird, ist eigentlich die ganze Zeit aus der Leerheit da.
Genau.
Ja. Ja, aber das ist sehr missverständlich, wenn es dann heißt, man soll Mitgefühl praktizieren.
Unser Ego schneidet uns ab von dem Mitgefühl. Unser Ego stellt uns vorne dran. Ja? Und deswegen ist es erstmal eine Übung, dass wir über diese Ego-Grenze hinausgehen und die anderen für genauso wichtig erklären und genauso wichtig achten wie uns selber. Das ist erstmal sozusagen eine Übung. Aber es fällt deswegen immer leichter, weil dieser Zustand, an den anderen interessiert zu sein, sich sowieso einstellt, wenn man das Ego überwindet, und ein entspannter Geist ist sowieso liebevoll, ein offener Geist ist sowieso mitfühlend. Das ist nichts, was man dem Geist hinzufügen muss, sondern es ist ein natürlicher Zustand. Aber mit der Abgrenzung auf unser Ego ist man nicht mehr in einem natürlichen, entspannten Zustand. Und deswegen dieser Widerspruch, dass man etwas üben muss, was aber eigentlich sowieso da ist. Ja. Und zu diesem nihilistischen Missverständnis der Leerheit kommen wir noch. Ne? Also, dass man dann denken könnte, ja, dann ist ja alles egal.
Und die Leerheit ist ja auch mit Glück verbunden. Das ist ja nicht nur
Leerheit und Freude. Freude und Leerheit untrennbar, genau. Weil diese in dieser, wenn man Leerheit nicht als nichts versteht, sondern als Offenheit, dann schenkt ein das Verständnis von Leerheit alles, weil dann hat man begriffen, dass man von nichts getrennt ist, dass alles möglich ist, dass man nicht von etwas getrennt ist, was man erlangen müsste oder wo man hinkommen müsste oder was man noch haben müsste, sondern es ist sowieso alles da. Ja, genau. Und der Dreh wird aber schwerpunktmäßig tatsächlich erst im dritten Lehrzyklus gemacht, wenn es um die Buddha-Natur geht. Das ist hier implizit zwar mit drin, aber so genau speziell darauf hingewiesen hat der Buddha erst im dritten Lehrzyklus, auf den Zusammenhang. Im zweiten Lehrzyklus im Mahayana guckt man viel stärker auf diese Verbindung von Leerheit und Mitgefühl als auf Leerheit und Freude. Ja. Ja. Noch Fragen zum Herzsutra? Dann würde ich sagen, letztes Mal haben wir mit Mitgefühl kurz angefangen, sind dann ins Herzsutra, in die Leerheit und heute machen wir es umgekehrt. Heute fangen wir mit Leerheit an und gehen dann über die ethischen Auswirkungen von Leerheit in die Praxis von Mitgefühl. Und um Leerheit noch besser zu verstehen, gab es dann in späteren Texten sehr viele ausführliche Erläuterungen. Ich habe erzählt, der Buddha selbst hat es recht ausführlich behandelt. Das Herzsutra war ja die Ultrakurzform, dann gab es die Prajnaparamita in 8000 Versen, dann in 25.000 Versen und dann in 100.000 Versen. Und die haben dann später andere wieder zusammengefasst. Unter anderem ein Text hier von bitte?
Jeff Hopkins.
Nee, das ist, geht zurück auf Mula Madhyamika Karika, wie war das noch? Nicht Chandrakirti, sondern gerade ein Blackout. Fällt mir nachher ein. Einer der wesentlichen Texte, der die Leerheitsphilosophie dann interpretiert, ein späterer Kommentator von Nagarjuna, wie heißt der noch?
Aryadeva?
Nee, der andere.
Noch einer.
Noch einer, ja.
Der Chandrakirti.
Chandrakirti, nee, doch, der war es, Chandrakirti, ja, genau, Chandrakirti, der war es. Der hat hier die Belehrung über Leerheit zusammengefasst in zwei Arten der Leerheit, dann vier Arten der Leerheit, dann 16 Arten der Leerheit. Und wenn man die dann nachher drauf hat, das ist so ein berühmtes buddhistisches Examensthema, ne? Erkläre die 16 Arten der Leerheit. Nachher beim Ausgang machen wir kurz einen Test, ob es geklappt hat. Die zwei Arten der Leerheit, die sind relativ einfach, nämlich die Leerheit der Person, ja, und die Leerheit der Phänomene. Die Leerheit der Person, also das ein substanzielles Ich, da sind wir bei der Substanz, nicht aufzufinden ist. Dass es sozusagen keine Ich-Substanz gibt. Das ist für diese Brille, die wir die ganze Zeit aufhaben, alles vor dem Hintergrund eines Ich zu interpretieren, dass es für dieses Ich kein wirkliches Korrelat gibt. Da steht nichts gegenüber, wo man sagen könnte, das ist das Ich. Ja, sondern es ist tatsächlich nur eine Interpretationsebene unserer Erfahrung des Ich. Es ist leer davon, eine eigene Entität zu sein. Also nicht so etwas wie eine Seele oder ein höheres Selbst oder ein höheres Ich oder so, was in verschiedenen Religionen so diskutiert wird oder an Konzepten kommt, sondern da wird ganz radikal gesagt, für diese Interpretation vor dem Hintergrund eines Ich gibt es kein konkretes Korrelat. Ja, es gibt keine Person, wo ich definieren könnte, das ist sie. Ja? Sondern stattdessen ist das Ich zusammengesetzt aus lauter Nicht-Ich-Phänomenen. Alles, zu dem wir Ich sagen, kommt gar nicht von uns. Ja? Es ist zusammengesetzt, es ist vorübergehend, es ändert sich die ganze Zeit. Das ist die Leerheit der Person. War jetzt nichts Neues, haben wir so schon im ersten Lehrzyklus gehört. Die Leerheit der Phänomene bedeutet, dass das Gleiche für jedes Phänomen gilt. Also für alles, was wahrgenommen wird, gilt genau der gleiche Zusammenhang, dass die Phänomene nicht aus irgendeiner Entität heraus existieren, also aus einem Wesen der Klangschale, einem Wesen des Weckers oder sowas, sondern sie sind zusammengesetzt, bestehen aus lauter Nicht-Wecker-Elementen oder Nicht-Klangschale-Elementen und sie sind vorübergehend. Ja, es gibt keine Weckersubstanz, keine Klangschalensubstanz, sondern die Phänomene sind leer von einem Eigensein. Sie sind leer von definierenden Charakteristika. Mhm. Ja? Das sind die beiden Arten der Leerheit. Ja? Man könnte positiv formulieren, die Phänomene sind grundlegend offen, die Person ist grundlegend offen. Ja? Wäre die gleiche Aussage mit einem leicht anderen Schwerpunkt. Die Person ist grundlegend offen, die Phänomene sind grundlegend offen. Die zwei Arten der Leerheit. Dann kommen wir auf die vier Arten der Leerheit. Oder gibt es dazu Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen?
Kurze Ergänzung. Diese Sichtweise ist ja sozusagen im konträren Gegensatz zur abendländischen Philosophie, die ja vor allem von Platon geprägt wurde und Aristoteles, seinem Schüler Aristoteles. Und da spielt aber genau diese Substanz oder dieses Selbstsein oder dieses Unveränderliche, der Kern der Dinge, die ganz zentrale Rolle. Also bei Platon gibt es eben zum Beispiel zu dieser Schale eine Schalheit oder eine Urheit oder eine Pferdheit oder so. Also zu allem, was wir sehen und wahrnehmen können, also was uns als Phänomen erscheint, das ist nur ein Abbild des Urbildes. Und das Urbild ist irgendwo, also eben diese reine Idee, die irgendwo in einem Ideenhimmel existiert und die ist ewig unveränderlich. Das heißt, in letzter Konsequenz, es gab immer schon eine Smartphoneheit. Ja? Also seit Millionen Jahren eine Smartphoneheit und jetzt heute hat sich diese Smartphoneheit manifestiert oder konkretisiert. Aber das ist irgendwie absurd. Ja, also deswegen konnte sich auch diese ganze platonische Philosophie selbst im Abendland auf die Dauer nicht halten und ist in der Moderne im Grunde, wie man das heute nennt, dekonstruiert worden. Also dieser Kern, dieser unveränderliche Dings da, dieser Heid hat sich aufgelöst.
Das steckt aber tief in uns drin.
Aber es steckt enorm tief in uns
also drin. Die Behauptung, es gibt keine Kuhheit, keine Eselheit und keine Pferdheit, die schüttelt erstmal an uns. Und ich bin dagegen angetreten, am Kiwi zu sagen, doch natürlich gibt es eine Kuhheit. Also wenn Kuh und ein Bulle sich paaren, dann machen die ja kein Pferd und kein Esel, sondern die machen eine neue Kuh. Ja. Und aber wenn ein Pferd und ein Esel sich paaren, dann machen sie das, was es vorher nicht gab, nämlich ein Maultier. Und heute unsere Genetiker, die machen Schweinegene in Kühe. Ja, wenn irgendwie es nützlich ist, dass eine Kuh nicht nur Milch, sondern auch Kotelett produziert, Riesenkotelett, dann wird das Kotelettgen in die Kuh eingebaut. Also wenn es eine Kuhheit gäbe, würde das nicht gehen. Ja, und wenn es eine Eselheit und eine Pferdheit gäbe, dann könnte kein Maultier erzeugt werden. Und wenn es überhaupt Heiten gäbe, dann könnte es überhaupt kein Smartphone geben. Also dass sich in dieser Offenheit was Neues tut, geht nur, weil die Offenheit offen ist. Mhm. Ja? Also das ist auch das Geschenk der Leerheit. Ja? Weil die Dinge grundlegend offen sind, sind sie nicht festgelegt. Deswegen kann es grundlegend Neues geben.
Genau, auf dieser Auflösung dieses Konzepts von Substanz beruht auch die ganze Evolutionstheorie. Also Darwin wäre nicht möglich, wenn nicht in der Philosophie dieses Konzept vorher schon aufgelöst worden. Aber die sogenannten Kreationisten in Amerika beispielsweise, die fundamentalistischen Christen, die bestehen ja darauf, Gott hat Elefanten geschaffen, Katzen geschaffen, Hunde geschaffen und Wolfshunde und Dackel und was weiß ich, alles in seiner Art. Und da hat sich nie mehr was dran geändert. Ja? Also Evolution ist nicht möglich, weil sie auf diesem Substanzkonzept beruhen.
Und es geht weiter. Ne? Es gibt nicht nur Kreationisten, es gibt dann auch Rassisten.
Geht es dann noch Schlimmes.
Also die dann auch Schwarze, Menschen Gelbe, Eigenschaften zuschreiben, die eben Menschsein nicht für grundlegend offen halten, sondern für definitiv charakteristisch.
Genau. Und darauf beruht ja auch das Konzept der indischen Kastengesellschaft. Also Brahmanen und Shudras und Krieger und so weiter, die gibt es seit Erschaffung des Universums und da kann man nichts dran ändern. Das ist so, weil es eben diese festen Heiten gibt. Ja. Also Brahmanheit und Kriegerheit oder Kaufmannsheit oder Dienerheit. Ja.
Und das habe ich auch aus dem Kibi mitgenommen. Es gibt nicht mal Mannheit und Frauheit.
Ja, das wird heute auch am besten insgesamt in Frage gestellt.
Ja. Chandra Kirti fasst dann als nächstes die vier Arten der Leerheit zusammen. Die Leerheit der Dinge. Das ist klar, das haben wir jetzt verstanden. Die Leerheit der Nicht-Dinge, was sind jetzt Nicht-Dinge? Und da muss man unterscheiden zwischen dem, was wirklich ein Ding ist und dem, was wir denken, was ein Ding wäre, aber gar kein Ding ist. Zum Beispiel dieses Phänomen hier und das Konzept Wecker. Ja. Es gibt zwischen dem Begriff Wecker, dem Konzept Wecker und diesem realen funktionierenden Phänomen keine direkte Verbindung. Das funktionierende Phänomen, das nennt man buddhistischerseits ein Ding, ja. Das kann man durchs Fenster schmeißen, geht das Fenster kaputt, man kann sich das selber in den Kopf hauen, dann kriegt man eine Beule, man kann da eine Uhrzeit drauf einstellen, dann klingelt's. Also das hat sozusagen Ursache-Wirkungsbeziehung. Das nennt man ein funktionierendes Phänomen. Und alle funktionierenden Phänomene sind dieser subtilen Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, es ist in jedem Augenblick ein anderes, weil in jedem Augenblick verändert sich da was. Ja? Der Begriff Wecker ist aber nicht ein Ding, sondern das ist nur ein Konzept, nur eine Zuordnung. Und gemeint ist jetzt nicht der Laut, wenn ich sage Wecker, sondern das ist ja auch wieder ein funktionierendes Phänomen, das sind Schallwellen, sondern wirklich das Konzept, die Idee. Das ist ein Nicht-Ding. Das ist nicht subtil vergänglich, das ist nicht zusammengesetzt, das ist ein bloßes Konzept, eine Zuschreibung. Und wenn schon die Phänomene, obwohl sie funktionieren, leer sind, dann sind die Konzepte erst recht leer. Von irgendeinem Sein. Ja? Also die sind nicht mal relativ existent. Es gibt nicht den Wecker. Ja, es gibt nur lauter einzelne Phänomene, die man kategorial zusammenfasst unter dem Begriff Wecker, aber es gibt nicht den Wecker. Ja, dann hätten wir ja wieder die Weckerheit. Ja. Also ganz im Gegensatz zu Platon sind hier aus der buddhistischen Sicht die Konzepte bloße Konzepte, sind leer von Eigensein. Dann kommt die dritte Art von Leerheit, die Leerheit der Natur der Dinge. Und dass die Phänomene keine Eigennatur haben, bis runter zu den kleinsten Teilchen nicht. Das wird die Leerheit der Natur der Dinge genannt. Also Phänomene haben keinen eigenen Charakter, nicht etwas, das sie zu dem Phänomen macht. Das ist erstmal sozusagen kontraintuitiv. Ja? Weil bei einem Wecker haben wir so ein paar Definitionen, ne? Aber es gibt dann Grenzphänomene, wo es dann wirklich nur eine Frage ist, ob man das jetzt noch dazu rechnet oder nicht. Und das ist immer dann der Beweis, dass es diese Grenzphänomene gibt, dass es nur Zuschreibungen sind, aber nicht den Phänomenen eigene Charakteristika, die die Phänomene zu dem machen, was sie sind. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist Wasser, das Feuer löscht. Wasser hätte die Eigenschaft, Feuer zu löschen. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wie die Betriebsfeuerwehr von Schnellen Brüder in Kalkar, als sie einen Natriumdampf mit Dampfbrand mit Wasser löschen wollte, erlebt hat, dass Wasser richtig, richtig gut brennt, wenn es mit Natrium zusammenkommt. Ja. Also es gibt keine den Phänomenen zu eigene Charakteristika. Die Natur der Phänomene ist leer. Kann man das verstehen?
Und es ist eben in wechselseitiger Bezogenheit. Das heißt also, Wasser löscht Feuer nur, wenn es...
unter bestimmten Bedingungen. Ja.
Genau.
Aber das ist sozusagen aber keine...
unter anderen Bedingungen nicht.
Eben, das ist keine dem Wasser zu eigene Eigenschaft, sondern da kommt es zusammen.
Ja? Geht es da jetzt irgendwie ums Etikett, was man jedem kleinen Ding gibt, dass man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt jedem Ding ein Etikett geben. Man kann das auch mal so betrachten, ohne ein Etikett. Dann ist es halt jetzt kein Teppich, sondern dann ist es halt...
Ja, es geht um die Intuition, dass die Phänomene ihnen eigene Charakteristika hätten. Sozusagen, dass die Phänomene Eigenschaften haben, die definierend sind. Ja? Und dass das sozusagen dem Phänomen gehört. Und da muss man sagen, es gibt keine Eigenschaften, die wirklich ein Phänomen definieren, die diesem Phänomen gehören. Das, jedes Phänomen ist grundlegend offen. In gegenseitiger Bedingtheit zeigen sich diese oder jene Eigenschaften, aber die sind eben von den Bedingungen abhängig. Dass Wasser Feuer löscht, ist keine dem Wasser zu eigene Eigenschaft, sondern nur wenn bestimmte Bedingungen zusammenkommen, löscht Wasser Feuer. Aber wenn andere Bedingungen sind, dann brennt Wasser. Ja? Ist nachvollziehbar, was gemeint ist?
Also es geht nicht nur ums Etikett. Etikett zwar schon, aber wir glauben an das Etikett sozusagen. Ja?
Und wir glauben, dass die Phänomene...
Wir halten es für wahr.
Wir glauben, dass die Eigenschaften den Phänomenen gehören. Und genau. Nicht, dass sie in gegenseitiger Bedingtheit entstehen. Die feuerlöschende Eigenschaft des Wassers ist nicht etwas, was dem Wasser zugehört, dem Wasser gehört, sondern etwas, das in Verbindung entsteht von Wasser mit bestimmten anderen Sachen.
Also Ungetrenntheit.
Ja.
So im weitesten
Sinne. Ja. Oder grundlegende Offenheit. Also die Phänomene sind nicht definiert, die sind nicht charakterisiert, sondern grundlegend offen.
Und offen heißt eben auch veränderbar, entwickelbar, kann entstehen, vergehen, verschwinden, es bleibt nichts fest.
Ja. Und dann gibt es noch die vierte Art von Leerheit, die ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Die Leerheit dessen, was die andere Natur ist. Und was ist damit denn jetzt gemeint? Ja, also die Natur der Phänomene ist leer. Ja, sie haben keine eigene Natur. Aber ihre andere Natur ist auch leer. Was ist damit jetzt gemeint? Und das ist ein bisschen ums Eck ausgedrückt. Dass die Phänomene leer sind, ist auch leer. Mit anderer Natur ist gemeint, die leere Natur der Phänomene ist auch leer. Später in den 16 Arten der Leerheit wird es ein bisschen einfacher ausgedrückt. Da wird so direkt gesagt, die Leerheit ist auch leer. Die 16. oder 14. oder so ist Art der Leerheit, nachher werden wir es hören, die Leerheit der Leerheit. Was bedeutet das jetzt, dass man aus der Leerheit kein Ding macht? Ja? Man kann Leerheit nicht hernehmen und zeigen, hier ist sie. Ja? Die grundlegende Offenheit der Phänomene ist nicht etwas sozusagen, das ich definieren kann, wo ich sagen kann, die hat die und die Größe und die Geschmack und die Eigenschaften und so weiter. Der Begriff Leerheit ist nur eine konzeptuelle Annäherung an die letztendliche Natur der Phänomene. Der Begriff Leerheit selber ist wieder nur ein Konzept. Und die Beobachtung, dass die Phänomene leer sind, ist sozusagen erstmal, wenn wir drüber reden, eine Annäherung an die Natur der Phänomene. Letztlich kann man nicht mehr drüber reden, ohne es falsch zu sagen. Ja? Man kann über Leerheit nicht denken und reden und sie exakt richtig treffen. Ja? Weil schon der Begriff Leerheit ist schon wieder eine Heit, wie Kuhheit oder Smartphoneheit. Ja. Und da weist uns der Chandrakirti hier drauf hin, also auch die Leerheitsnatur der Phänomene ist leer. Ist auch kein Ding, keine charakterisierende Eigenschaft. Ja.
Kannst du den Satz nochmal lesen? Warum heißt das die andere?
Die andere Natur. Also gemeint ist, nachdem wir vorher die Natur der Phänomene ist leer gehört haben, auch die andere Natur der Phänomene, also die leere Natur der Phänomene ist leer.
Mhm. Ja. Ach so.
Mhm. Und es bezieht sich dann auch noch auf den Zustand von Erkenntnis von Leerheit im Sinne von Nirvana. Auch der Zustand ist leer. Ja, also auch der Zustand von Erwachen, der Zustand der Erkenntnis der Leerheit ist selber leer. Also, ja.
Geht das damit überein in den Schriften, wo dann auch steht, da ist eine erwacht, aber den Erwachten gibt es gar nicht?
Genau.
Ja. Buddhaschaft ist auch kein Ding.
Ja. Mhm. Ja, oder auch im Herzsutra kommt es, glaube ich, ja auch vor,
ja.
Wo es heißt, der Buddha hat nichts gelehrt.
Ja, Und es gibt kein Erwachen.
Und es gibt keinen Buddha letztendlich.
Ja, und keine vier edlen Wahrheiten.
Es gibt noch im Prajna Paramita, ist ja nicht nur ein Sutra, das ist ja eine ganze Sammlung von ganz vielen Sutras. Und da gibt es eines, das heißt Diamant-Sutra. Und da gibt es einen wunderschönen Satz, der immer wieder vorkommt an ganz vielen Stellen. Der ist sehr treffend. Der heißt, der Buddha ist nicht der Buddha, darum ist er der Buddha. Das heißt, alle Vorstellungen, die wir über den Buddha haben, ja, der Buddha ist der Buddha. Nee, er ist gerade das nicht. Deswegen ist er der Buddha. Weil er das nicht ist, was wir uns über ihn vorstellen.
Also wir dürfen aus Buddha nicht wieder eine Heid machen und aus Erwachen, aus Nirvana nicht eine Heid machen. Oder eine eine Erleuchtung.
Ja. Es geht auch grundsätzlich eigentlich darum, dass wir, wenn wir die Welt wahrnehmen oder wie wir die Welt wahrnehmen, immer alles sofort zu Dingen machen.
Mhm.
Alles, egal
ja.
was es ist.
Ja, ja.
Ja? Ja. Selbst unsere Gedanken oder Ideen werden als dann irgendwie oder Vorstellungen sofort als fest oder Pläne oder sowas, die wir haben. Ne?
Ja.
Sind immer feste Vorstellungen.
Ja.
Und was aber ein sehr hilfreiches Mittel ist, durchaus, um in unserer Realität zurechtzukommen.
Ja, klar.
Ja? Aber nicht, um glücklich und frei zu werden.
Ja, genau.
Und um glücklich und frei zu werden, müssen wir genau dieses Wahrnehmen der Realität als Dinge, als Festigkeiten und so weiter, das loslassen.
Ja,
oder
rauskommen. Ja. Da gibt es sozusagen einen Widerspruch zwischen den evolutionären Funktionen unseres Gehirns und dem Ziel, glücklich zu werden. Die evolutionären Funktionen unseres Gehirns helfen uns dabei, zu überleben. Aber das heißt nicht, dass man damit glücklich wird.
Ja, es gibt ja diese Sutra von mit der Schlange, die auf dem Weg liegt.
Mhm.
Und also das ist einfach, es läuft jemand und man sieht so eine Schlange auf dem Weg liegen und rennt dann davon.
Ja.
Und die Schlange ist aber gar keine Schlange, sondern einfach ein Seil, was da liegt. Aber die Menschen, die eben dieses Seil als Schlange gesehen haben, die haben mehr überlebt als diejenigen, die das eben erstmal gedacht haben, naja, mal sehen, was das ist. Dann war es bei manchen doch eine Schlange.
Ja.
Und die haben nicht so gut überlebt. Also wir sind praktisch die Nachkommen von denen, die dieses Seil immer als Schlange gesehen haben, also die sofort als irgendwie was interpretieren, Vorstellungen und so. Und dadurch kann man überleben natürlich.
Ja, klar. Ja, da gibt es, also das ist dann nicht mehr buddhistische Lehre, aber ein paar nette Details. Zum einen aus der Neurologie, wie wir heute wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Eben einerseits so diese Gefahrfunktion, wo sozusagen unser Gehirn auf Schnelligkeit trainiert ist, ganz schnell mögliche Gefahren zu erkennen und aus wenigen Details sofort ein Bild zu machen. Also der Lama Ole sagt es immer so schön, ein paar gelbe und weiße, gelbe und schwarze Streifen hier, viel Gebüsch, ein paar gelbe und schwarze Streifen da. Und statt lange zu überlegen, was könnte das sein, interessante Farben im Dschungel, setzt also so ein auf Geschwindigkeit getrimmtes Alarmsystem ein und Adrenalin hoch und Muskelanspannung und Blutdruck hoch und wir sind schneller weg, als wir Tiger denken können. Ne? Und dann gibt's aber noch ein anderes System, das unsere Konzepte bildet, das arbeitet viel langsamer. Das ist sozusagen, dass unser Gehirn aus vielen, vielen Erfahrungen Regeln abbildet. Also sozusagen unsere Konzepte sind die Statistik unserer alltäglichen Erfahrungen. Ja, angeregt noch dann durch Sprache lernen und durch Enkulturation. Aber das könnte man auch zurückverfolgen. Unsere Konzepte sind die Statistik unserer Erfahrungen. Was uns oft begegnet, wird eben konzeptualisiert. Und das ist fürs Überleben nützlich. Ja. Aber zum Glücklichwerden eben nicht. Und da gibt es wieder einen netten Satz von Karl Popper, der das illustriert. Alles Leben ist Problemlösen. da hat er recht. Also die Evolution ist eine Aneinanderfolge von gelösten Problemen. Aber links hat es nie aufgehört, dass man Probleme hat. Das ist der Gag von Samsara. Ja, also wir haben immer neue Ebenen von gelösten Problemen, aber das Problem haben hört nicht auf. Mit jeder neuen Ebene entstehen neue Probleme.
Unser Ego liebt ja die Probleme.
Genau. Ja, unser Ego ist ein Problem. Ne?
Das ist das Problem.
Ja, es ist das Problem, genau. Ja, das ist die problemerzeugende Struktur des Ego. Ja. Gehen wir nicht ganz so ausführlich jetzt durch alle 16, nur durch ein paar spezielle. Ich will sie aber trotzdem alle erwähnen. Also Chandrakirti kommt dann noch mit der 16-fachen Einteilung der Leerheit. Die Leerheit der inneren Phänomene, damit sind gemeint unsere Organe, also sowohl die Organe als auch die Sinnesorgane. Das hatten wir auch schon aus dem Herzsutra, das Auge ist leer, die Nase ist leer und so weiter. Die sind leer von Eigensein, sondern die sind eben abhängig von äußeren Bedingungen entstanden. Die Leerheit der äußeren Phänomene hatten wir jetzt auch schon des längeren und breiteren. Die Leerheit dessen, was sowohl innerlich als auch äußerlich ist, wie zum Beispiel das grundlegend Feste, das grundlegend Flüssige, also diese Aggregatzustände oder Elemente, wie man sie nennt. Ja. Auch die sind leer von Eigensein. Ja, also das Feste, das Flüssige, das Gasförmige, Wärme, Raum, aber das kommt später noch als Extra-Leerheit, sind alle leer von Eigensein. Hier kommt jetzt als vierte Leerheit die Leerheit der Leerheit, haben wir vorhin auch schon besprochen. Als fünfte Leerheit die Leerheit des Unermesslichen. Damit ist konkret der Weltraum gemeint. Ja. Also auch die unbegreiflichen, unermesslichen Weiten des Raums, des physikalischen Raums, sind leer von Eigensein. Ja. Da hätte sich Einstein gefreut, weil er gesagt hat, Raum ist nicht absolut, sondern relativ. Ja, für jeden Lichtquant, und ein Lichtquant entsteht schon, wenn man zwei Feuersteine aufeinander schlägt und da Funken entstehen, für jeden Lichtquant, der sich mit Lichtgeschwindigkeit ja bewegt, schrumpft das 13 Milliarden Lichtjahre große Universum auf einen einzigen Punkt zusammen. Ja, das ist im Grunde die Aussage von Einstein von der Relativitätstheorie. Wenn ich mich schnell durch den Raum bewege, schnurrt der Raum zusammen. Und wenn ich mich mit Lichtgeschwindigkeit bewege, dann schrumpft der ganze Raum auf Null. Ja, also für einen Lichtquant von der Sonne bis zu uns, der ist 150 Millionen Kilometer geflogen, für den war dieser Raum von der Sonne bis zu uns Null. Deswegen ist für den Lichtquant auch keine Zeit vergangen. Der fliegt bei der Sonne los und ist für sich im gleichen Augenblick, kommt er hier an. Ja, also Raum und Zeit sind relativ und das hat hier Chandrakirti weniger komplex, aber als fünfte Art der Leerheit schon ausgedrückt. Die sechste, die Leerheit des Letztendlichen. Damit sind eben die Zustände von Erwachen gemeint. Auch die sind leer von Eigensein. Die Leerheit alles Bedingten, das ist klar. Die Leerheit des Nichtbedingten. Und damit sind zum Beispiel Konzepte gemeint.
Nirvana. Nirvana ist nicht bedingt und das ist auch Nirvana ist leer.
Ja, das ist aber hier schon vorher mit dem Höchsten gemeint, mit The Voidness of the Ultimate.
Ja. Also es gibt nicht das Nirvana.
Ja.
Kann man irgendwo finden.
Ja. Dann wird hier als neunte Art die Leerheit dessen, was jenseits der Extreme ist. Das ist ein bisschen akademisch. Was ist jenseits der Extreme? Die Extreme sind hier gemeint als Sein oder Nichtsein. Und da hat man schon eigentlich vorher in dem Text festgestellt, das Sein gibt's nicht. Ja, also nichts existiert wirklich. Ja, so, sondern alles ist zusammengesetzt, deswegen fällt es auseinander. Alles ist nur augenblicklich und deswegen nicht dauerhaft. Also ein seiendes Sein gibt es gar nicht. Das ist nur eine Vorstellung. Aber absolutes Nichtsein gibt es auch nicht. Das wäre sozusagen das andere Extrem. Ja. Was es gibt, ist grundlegende Offenheit. Ja, und die gibt es auch wieder nicht als Halt. Ja. Also das, was jenseits der Extreme ist, von Sein und Nichtsein, ist leer. Nämlich alles, was wir als funktionierende Phänomene erleben, die sind jenseits von Sein oder Nichtsein. Weder existieren sie wirklich, wirklich, noch sind sie nicht vorhanden, sondern eben in diesem gegenseitigen Bedingtsein, in diesem Fluss von Augenblick zu Augenblick erleben wir, dass da was passiert. Und das, was wir da erleben, ist leer von Eigensein. Das ist hier, was gemeint ist. Ja?
Das müsste ja dann nicht nur für Substantive gelten, also, sondern auch für die Verben. Mhm. Es gibt, gibt es nicht.
Genau.
Es gibt nicht, gibt es auch nicht, oder es ist
nicht. Ja, genau. Ja, ja. Genau.
Das ist so oszilliert.
Weil das Problem von Verben ist wieder.
Und die, all diese anderen Verben auch. Die
ja, ja. Das sind ja auch wieder Konzepte. Ne? Gehen. Ne? Also, das untersucht Nagarjuna so interessant. Gibt es Gehen? Ja. Also und guck dann genau hin, so bis in jeden einzelnen Augenblick des Prozesses von Gehen und kommt dann drauf, dass das Gehen einfach nur sozusagen eine Aneinanderreihung von Augenblicken ist, aber die vergangenen Augenblicke sind schon weg, da existiert gar kein Gehen, weil die sind schon weg. Und die kommenden Augenblicke sind ja noch nicht da. Und im gegenwärtigen Augenblick ist gar kein Gehen.
Ja. Interessanterweise sagt man aber doch
Gehen. Und es hat
im Alltag brauchen wir das.
Ja. Und es hat einen gewissen
Nutzen. Im Alltag brauchen wir das.
Ja. Ja. Dann ist hier die 10. Art der Leerheit. Das ist so ein bisschen komisch umschrieben. Die Leerheit dessen, das weder Anfang noch Ende hat, gemeint ist aber Samsara. Also Samsara ist leer, dann die Leerheit dessen, was nicht zu fallen zu lassen ist, gemeint sind die Mahayana-Belehrungen. Auch die sind leer. Also auch Buddhas Lehren sind leer. Buddha hat nie behauptet, eine unumstößliche Offenbarung, letzte Worte, die nicht angezweifelt werden oder so, wie es gegeben zu haben, sondern Buddha hat Methoden gegeben. Buddha hat Hilfsmittel gegeben, damit man sich aus Samsara befreit. Wenn man sich aus Samsara befreit hat, braucht man die Mittel nicht mehr. Die haben keine Eigenbedeutung, kein Eigenrecht, sondern die sind einfach nur nützlich. Er hat es selber beschrieben, wie jemand, der, wenn er den Fluss überquert hat, das Floß nicht mitnimmt und dann auf dem Rücken weiterschleppt, ne, sondern der das Floß am Ufer liegen lässt. Ja, also auch die Belehrungen sind leer. Von Buddha Dharma Sangha als Zuflucht ist tatsächlich nur Buddha als Zustand des Erwachens eine letztendliche Zuflucht. Dharma und Sangha sind vorübergehende Zuflucht. Ne.
Hat ja sogar angekündigt, dass seine Lehre nur 500 Jahre existiert. Gott sei Dank hat er da nicht recht gehabt.
Ja, das ist auch eine pädagogische Maßnahme. Da sind die Leute ein bisschen fleißiger so. Ne? Wenn sie so das, wenn man denkt, nach 1000 Jahren kann man immer noch praktizieren, dann, wenn ich dann wiedergeboren werde, dann praktiziere ich in 1000 Jahren. Das. Okay, wir waren bei der, was war das, die 10. Art von Leerheit? Genau, nee, die 11. war es. Die 12. Ja? Die Leerheit dessen, was man nicht fallen lässt. Ne? Obwohl es leer ist, lässt man es nicht fallen, das Mahayana, aber es ist dennoch leer. Ne? Die Leerheit davon, dass die Phänomene eine Eigennatur hätten, das hatten wir schon. Die Leerheit wirklich aller Phänomene ist die 13. Also es gibt kein Phänomen, das ausgenommen wäre von Leerheit. Das 14. und das ist so ein bisschen ähnlich wie die 12. Die Leerheit von definierenden Merkmalen, das hatten wir vorhin auch sehr ausführlich, die 15. Art der Leerheit, die Leerheit des Nicht-Erfassbaren. Damit sind gemeint Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also die Vergangenheit ist weg, die kann man nicht hernehmen und zeigen und sagen, hier ist sie, die ist leer. Die Zukunft ist noch nicht da, die ist sowieso leer. Aber die Gegenwart kann man auch nicht fassen. Ja, weil sie ist ja immer nur ein Augenblick. Ja, die drei Zeiten sind leer. Das ist die 15. Art und dann kommt die 16. und letzte Leerheit, die Leerheit der Nicht-Dinge. Und damit sind im Wesentlichen Konzepte gemeint, weil die eben keine funktionierenden Phänomene sind. Also nachher beim Rausgehen steht jemand und fragt ab, die 16 Arten der Leerheit, oder die 4 Arten oder die 2 Arten. Man könnte in das Missverständnis fallen, wenn alles leer ist, ist alles egal. Ja, wenn alles leer ist, was soll dann Karma, was sollen dann heilsame Handlungen, was soll dann auch Mitgefühl, wenn alles leer ist? Ne? Das wäre allerdings ein falsches Verständnis von Leerheit. Jetzt wird zunächst Johannes und dann werde ich da zeigen, was ist denn das Ergebnis von Leerheit, wenn man sie wirklich versteht. Da war aber noch eine Frage vorher.
Und das passt eigentlich schon zu dem Begriff, warum überhaupt diesen Begriff Leerheit, also warum ja. Man das gleich Offenheit.
Ja.
Also
ja.
Mit Leer ist so viel verbunden.
Ja. 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 Das hat einen nihilistischen Schlag so. Ne?
Ja. Ja. Ja, das ist halt unser abendländischer Sprachgebrauch von Leer. Eben in der abendländischen Philosophie hat es auch genau diese negative Bedeutung. Leer heißt, es hat, naja, also es wird halt wörtlich übersetzt. Also der indische Begriff Sunya heißt leer, ja, und Sunyata Leerheit. Und die Buddhisten haben halt diesen Begriff benutzt, oder der Buddha hat diesen Begriff geprägt. Und wenn wir es jetzt wörtlich übersetzen, heißt es halt für uns Leerheit. Und das macht aber, hast du recht, ja, ich versuche auch möglichst Offenheit, es Offenheit zu nennen, weil Leerheit so viele Missverständnisse erzeugt.
Zu dem Leerheit tatsächlich was, also Leer ist
ja, ja. Anderes. Ja, sie haben nicht diese philosophische Tradition, die wir haben, ja, wo Leerheit gleich von vornherein als etwas Negatives gesehen wird. Also das.
Also einmal ist leer, also ja.
Also man darf jetzt auch nicht sagen die Inder, sondern ist auch wieder die Inder, gibt es ja auch nicht. Da gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene. Und in Indien gibt es ja die hinduistische Tradition und brahmanische oder upanishadische Tradition. Und die haben sehr wohl diesen Begriff der Buddhisten Sunyata negativ interpretiert. Und haben, also schon dem Buddha ist damals vorgeworfen worden, vor 2500 Jahren, er würde Nihilismus lehren. Mit H jetzt, ja. Und er hat sich dagegen entschieden verwahrt. Aber das hängt eben damit zusammen, dass es in der hinduistischen Tradition im Grunde genau die gleiche Auffassung gibt wie in der platonischen. Also da gibt es eben das wahre Selbst. Also das Selbst oder das Atman, das Brahman, und das ist ewig, unveränderlich, immer mit sich selbst identisch. Und was mit sich selbst identisch ist, das ist das Selbst, ja. Und das ist ja das Ziel der ganzen hinduistischen Praxis, zu diesem Atman, Brahman zu finden und mit dem, was mit sich selbst identisch ist, selbst auch identisch zu werden, also mit ihm eins zu werden. Das ist das Ziel des Hinduismus. Und der Buddha hat aber gesagt und erfahren, er hat es ja erfahren, er hat ja diesen Weg gegangen, er hat gefahren und dieses Selbst, das mit sich selbst immer identisch ist und sich nie verändert, das existiert nicht. Ja. Er hat es nicht irgendwo, es war nirgendwo zu finden. Ja. Und deswegen hat er gesagt, das ist die größte Illusion, die da gelehrt wird. Und hat es dann eben deswegen Leerheit genannt. Also das, was ihr da anstrebt, ist in Wirklichkeit leer. Das ist eine Illusion. Das ist jetzt auch ein, sozusagen Leerheit als kritischer Begriff, ja, als Kritik, aber im Buddhismus hat es jetzt eine positive Bedeutung bekommen, nämlich Leer, also Freiheit. Das ist identisch mit frei, offen, nichts Festes, nichts Greifbares.
Und es hat eben Folgen. Und ja, wenn du kurz über die ethische und die Folge, Konsequenz redest, dann kann ich
Folge anschließen. Natürlich, und das ist darauf muss man immer wieder auch hinweisen. Das ist sehr wichtig, weil der Buddhismus leicht in diesen Vorwurf, unter diesen Vorwurf fällt, er wäre nihilistisch. Ja. Also es gab ja einen Papst, Johannes der Pole, wie hieß er, Johannes Paul II., Wojtyla, ja. Ganz kurz, der hat vor ungefähr 20 oder 30 Jahren ein Buch geschrieben, wo er also die Vorzüge des Christentums anpreist, und da geht er auch auf Buddhismus ein, und da sagt er, ja, der Buddhismus, das ist totaler Nihilismus, die glauben ja an die Leerheit, an das Nichts, und deswegen ist nihilistisch, pessimistisch, es ist ganz fürchterlich traurig. Und das Christentum ist ja die Religion der Freude. Ja, und dann kam dieser Papst nach Sri Lanka, hat einen Besuch bei den Katholiken in Sri Lanka gemacht, und dann haben die Buddhisten ziemlich gegen ihn demonstriert, dann haben gesagt, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung von Buddhismus und du verunglimpfst hier. Und da ist er ziemlich erschrocken und hat es gar nicht verstanden. Ja, was, wieso die jetzt ihn kritisieren. Ja. Ja. Aber deine Frage?
Gibt es denn dann für Offenheit einen Begriff? Oder ist der
für was?
Begriff für Offenheit?
Offenheit.
Gibt es denn dann da diesen Begriff?
Der Begriff Offenheit ist Leerheit. Das ist der Begriff dafür.
Das
ist dasselbe
Wort.
Das ist dasselbe Wort, ja. Leer, das ist, muss man sich als wie ein Gefäß, ja. Also im Daoismus kommt es ja sehr schön, im Tao Te Ching von Lao Tzu, da gibt es ja diesen schönen Satz, ich weiß jetzt leider nicht mehr.
Aber also ungefähr das 12 Speichen machen das Rad, das Loch in der Mitte macht es brauchbar.
Genau, und dann gibt es den Krug, ja, der Krug ist brauchbar, oder die Tasse oder diese Schale ist brauchbar, weil es leer ist. Ja.
Und der Raum ist brauchbar, weil Fenster und eine Tür drin ist, das ist
genau.
Das, was nicht da ist.
Wir können uns bewegen, wir können uns sehen und wir können uns hören, weil es dazwischen leer ist, ja. Wenn jetzt da alles voll wäre und uns wäre überall eine Mauer rum, dann wären wir ganz alleine, einsam. Also auch im Daoismus ist dieser Begriff Leerheit da, und da ist es jetzt, ich weiß jetzt nicht das chinesische Wort dafür, aber es ist leer und offen, ist identisch.
Also auch diese Argumentation, was Leerheit ist, und Beschreibung und logische Begründung, die sind leer.
Ja.
Und vielleicht kann man noch näher rankommen, was Leerheit ist. Zum Beispiel, wir haben immer Probleme, ne? Mhm. Das habe ich ja vorher gesagt, in der Samsara. Wenn man jetzt ein Problem hat, dann ist es immer eine ziemlich feste Geschichte. Mhm. Und solange man nicht irgendeine Lösung hat, und die hat man ja nicht, und nicht sonst, dann wäre es ja noch kein Problem, das ist kein Problem mehr. Sondern ist es eine feste Sache, die uns auch irgendeine Weise unterdrückt.
Ja, ja, ja.
Wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, alles ist leer, das Problem ist auch leer.
Mhm.
Ja? Und plötzlich wird das Problem, die Festigkeit des Problems löst sich auf.
Genau.
Ja? Also wenn man ein bisschen ins Gewahrsein dabei auch ist, dann löst sich die Festigkeit, die Dinghaftigkeit des Problems auf.
Ja.
Und plötzlich ist eine Offenheit da.
Ja.
Und es ist plötzlich die Möglichkeit von ungeheuer vielen Lösungen. Ach. Nicht, dass man jetzt die Lösung schon gleich hätte, aber plötzlich ist eine Offenheit da.
Ja.
Und man erinnert sich vielleicht daran, dass man oft Probleme gehabt hat, und man läuft durch 3 Tage, beschäftigt man sich mit einem Problem, die Hälfte der Zeit, und dann fragt man plötzlich nochmal genauer nach oder kommt halt, hat sich das Problem schon längst gelöst. Ja?
Genau.
Hat sich also wie viel unnötige Zeit beschäftigen wir uns mit Problemen, genau, die teilweise viel einfacher zu lösen sind.
Also genau, lohnt sich Probleme auszusitzen.
Nein, das meine ich damit nicht.
Das, das ist auch eine Lösung.
Das wäre wieder eben auf, im Bereich der Nichtleerheit sondern es ist wirklich eine Form von, die eben jenseits von Begriffen ist, eine Erfahrung, ne? Also Erfahrungszustand der Freiheit gibt. Ja.
Ja, genau daran können wir sehen, dass je existenter, also realer oder existenter wir für Probleme halten, umso schwieriger werden sie für uns. Und wenn wir sie dann für super real halten, also da sozusagen wie ein riesiger Berg vor uns, dann erscheint es uns völlig unlösbar. Ja.
Da ist ein großer Unterschied zum Christentum, wo das Leiden geradezu glorifiziert wird.
Ja, genau.
Aber liegt man tun nicht in der Identifikation mit den Dingen?
Ja, natürlich. Ja, klar.
Die Dinge sind schon problematisch.
Die Dinge sind, also, es gibt jede Menge Probleme.
Nicht sagen, wenn ich jetzt nicht hinschaue, dann geht das weg oder was?
Nee, das wäre.
Aber diese starke, damit sich identifizieren und sagen, das bin ich, das ist jetzt meins.
Oder es ist deins oder jemand anderes. Ja? Also, oder es ist etwas, was mir halt entgegensteht und der Ochs vorm Berg, ja.
Oder eben auch, dass Probleme problematisch sind, wäre ja eine definierende Eigenschaft. Aber Probleme sind leer davon, definierende Eigenschaften zu haben. Mhm. Ja, es wird erst dadurch zum Problem, dass man es so benennt. Genau. Es wird erst durch das Konzept ein Problem.
Genau.
Das heißt, ist mit Leerheit gemeint.
Das heißt, wenn das Problem zur Herausforderung wird, dann geht es weiter.
Nett gesagt,
wenn wir das, wenn wir es als Herausforderung, als Chance vielleicht sogar sehen, ja. Also da eine kleine politische Bemerkung. An dem Punkt war Merkel sehr offen, ja. Sie war offen. Sie sagte, wir schaffen das, ja. Während viele, viele andere gesagt haben, das schaffen wir überhaupt nicht, ja. Aber es gab einen anderen Satz, den Merkel auch oft gesagt hat, es gibt keine Alternative. Das hat sie jahrelang gesagt, es gibt keine Alternative, und da war sie völlig vernagelt, ja, und hat viele Probleme erzeugt damit. Also auch zum Beispiel Griechenland oder so. Es gibt keine Alternative, ihr müsst diese Schulden bezahlen, fertig aus. Also in der Politik spielt das eine riesige Rolle, ja, und wenn man da ein bisschen loslassen würde und die Probleme etwas als leerer oder offener sehen würde, dann würden sich viel, viel mehr Möglichkeiten der Lösung ergeben.
Ja. Man muss aber aufpassen, man darf es nicht missverstehen. Ne?
Ja.
Es ist nicht damit gemeint,
es wegzureden.
Man braucht nichts tun und man kann alles lassen. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Das Gegenteil. Auf die Weise kommt man eigentlich zu besseren Lösungen.
Ich versuche nochmal die Brücke zur Ethik zu schlagen, damit wir über Mitgefühl noch ausreichend Zeit haben.
Ich mache es auch kurz, ja. Also eben die ganz große Gefahr dieses Leerheitsbegriffs ist, dass er eben hier im Westen so oft nihilistisch verstanden wird. In vielen, vielen Büchern kann man das so finden. Ja. Was dabei immer vergessen wird, ist der Ausgangspunkt für den ganzen Weg des Buddha. Ja. Der Buddha hat sich ja auf seinen Weg gemacht aufgrund der Erfahrung von Leiden, weil er gesehen hat, alle Menschen leiden irgendwie. Also es gibt unglaublich viele Leidenszustände und sich dann gefragt hat, ist das so? Muss das immer so bleiben? Ja, gibt es ja auch überhaupt gar keinen Ausweg daraus. Ja, das ist wieder dieses eben das ganz Festmachen. Da ist das Leiden und das ist unveränderlich. Nach einem Weg gesucht hat, ob es vielleicht eine Befreiung gibt vom Leiden. Und im Grunde war diese Befreiung, die er gefunden hat, die Erfahrung, dass auch das Leiden leer ist. Ja. Wenn er jetzt dabei aber stehen geblieben wäre, dann hätte man gesagt, naja, was nutzt es uns jetzt, wenn wir jetzt alle sagen, Die Probleme sind leer, ja, oder das Leiden oder Krieg, es ist auch nur leer. Ja. Es muss weitergehen und er ist ja diesen Weg nicht gegangen, um jetzt da sozusagen die höchste philosophische Erkenntnis zu finden, sondern aus Mitgefühl. Aus Mitgefühl ist er diesen ganzen Weg gegangen, also um den Menschen oder sich selbst auch natürlich einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen können, wie wir das verändern können. Also das Ziel war nie die Erkenntnis der Leerheit, sondern das Entfalten von Mitgefühl, Liebe, Verbundenheit und so weiter. Und genau dazu, nämlich zu Liebe, Verbundenheit, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, Brüderlichkeit, wie es in der französischen Revolution hieß, Geschwisterlichkeit, würden wir heute eher sagen, und so weiter. Was wir in den Religionen finden, was wir in politischen Bewegungen finden und so weiter, das ist gleichsam das, was die Leerheit eigentlich, worauf sie abzielt. Ja. Also auf diese Erfahrung des der Verbundenheit, des Nicht-Getrenntseins. Denn solange wir an ein Ich glauben oder ein Selbst und an das Selbst meiner Selbst und das Selbst ja, meiner selbst, richtig, und der selbst der anderen oder der Dinge, solange fühlen wir uns getrennt, ja, und jeder kämpft dann nur noch um sein eigenes Überleben. Und wenn wir erkennen, dass wir aber nicht getrennt sind, weil nämlich alles leer ist, und leer heißt aber alles ist wechselseitig verbunden, dann entsteht eben aus der Erfahrung von Leerheit, wenn wir das tief, tief in der Meditation erfahren, entsteht ein Gefühl von ganz großem, tiefen Mitgefühl, von großer, universeller Weite. Deswegen ist ja dieser Satz von dem chinesischen Begründer des Zen, also Bodhidharma, als der nach China kam, im 5. Jahrhundert und dann zum chinesischen Kaiser eingeladen wurde. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, aber nur diesen einen Satz, wo dann der Kaiser gesagt hat, und was ist denn dann der Sinn der heiligen Lehre, also des Buddhismus, und dann sagte Bodhidharma einfach, große Weite, nichts Heiliges. Also nichts Besonderes, nichts irgendwie was ganz Wichtiges jetzt, was wofür man einen Tempel bauen muss, sondern einfach große Weite. Und das heißt, sowohl große Leerheit wie großes Mitgefühl, große Verbundenheit. Und das ist beim Buddha von Anfang an praktisch, das liegt seinem Weg zugrunde. Deswegen darf man den Buddhismus nie von dieser ethischen Zielorientierung entfernen oder das vergessen. Das passiert leider oft. Also wenn man sich den westlichen Buddhismus anguckt, dann wird oft Ethik so, Ethik wird dann mit Moral gleichgesetzt, das gut sein, gut handeln, nett sein, freundlich sein, nicht lügen, nicht betrügen oder so. Naja, das wissen wir ja alles, ja. Leerheit, das klingt ja schon viel besser, ja. Das ist schwierig zu verstehen und so. Und dann wollen alle gleich zur Leerheit und Buddha-Natur und alles Mögliche. Aber diese Ethik im Alltag, die wird dann vergessen. Aber für den Buddha war das die Grundlage der ganzen Praxis. Ja. Also Sila, das Nicht-Verletzen, letztendlich Nicht-Verletzen oder die Erfahrung von Verbundenheit. So.
Ja, also genau das ist sozusagen der Dreh. Wenn das Ich leer ist von Eigensein, gibt es keine Trennung zwischen den Individuen, sondern dann erkennen wir, dass wir alle aufeinander angewiesen, voneinander abhängig sind. Und das macht das Mahayana dann aus, diese Überlegung, was wäre das für ein Erwachen, wenn man selber sozusagen das Glück von einem Buddha-Zustand genießt, aber all den Freunden und allen anderen geht es immer noch schlecht. Also das ist irgendwie dann auch nur ein halbes Erwachen. Ja. Also man will im Mahayana fähig werden, den Wesen wirklich zu helfen. Das heißt nicht, dass man missioniert. Das heißt nicht, dass man sagt, das Dharma wird allen helfen, das Dharma wird die Welt retten und die Wesen befreien. Sondern es heißt, dass man selber zum Beispiel, zum Vorbild wird und die eigenen Fähigkeiten verbessert, anderen zu helfen. Ja, also wenn man sich klar ist, wie oft hören die Leute auf einen Rat, den man ihnen gibt, man sieht ja ganz genau, was die Leute alle verkehrt machen. Ja. Und würden sie auf einen hören, wäre die Welt ja viel besser. Sowohl bei den Freunden, die alles falsch machen, als auch bei der Politik und in der Wirtschaft, ja, und in der Firma. Leider hören die Leute nicht auf uns. Mhm. Ja. Und als Mahayana-Buddhist übt man sich sozusagen in der eigenen Fähigkeit, glaubwürdig zu werden. In der eigenen Fähigkeit, ein Beispiel zu werden. In der eigenen Fähigkeit, ja, wirklich Inspiration sein zu können, indem man sie selber wird. Und das ist der Grund, warum man buddhistisch praktiziert im Mahayana. Ja, man arbeitet an sich, um fähig zu werden, den Menschen wirklich zu helfen. Denn unsere Fähigkeiten sind jetzt ja relativ abgeschränkt. Wie gesagt, kein Schwein hört auf uns. Ja, also selbst auf mich mit Doktortitel in der Hochschule, ja, hören die Studenten auf mich, hören die Kollegen auf mich, ja, die pfeifen drauf. Ja. Die ganze Welt pfeift drauf, gerettet zu werden. Und wenn es auf dem letzten Loch wäre, sie pfeift drauf. Ja. Also dann lernt man was, dass man fähig wird. Und das erleben wir ja bei den buddhistischen Lehrern, die es können. Auf die hört man. Ja? Also weil die einfach, wenn die auftreten, wenn die da sind, man erlebt es. Das sind gereifte Personen im Sinne von Überwindung von Personen. Ja, man erlebt einfach, die haben Mitgefühl, die haben Weisheit. Und auf die hört man. Und wenn Karmapa nach Bayern kommt, dann kommen 8000 Leute. Wenn ich nach Bayern käme, da kommen keine 8. Ja? Das ist einfach der Unterschied. Ja. Jemand, der diese Verbindung von Leerheit und Mitgefühl sehr gut aufgeschrieben hat, ist Shantideva in dem Buch. Hier habe ich leider jetzt gerade nur die englische Version, aber oben haben wir mehrfache deutsche Übersetzungen. Anleitung zum Leben eines Bodhisattva. Ja, und das Buch ist das, eine Anleitung zum Leben eines Bodhisattva. Da werden die 6 Paramitas beschrieben, so wie ich sie letztes Mal kurz genannt hatte, also die Übung in Großzügigkeit, die Übung in Geduld, die Übung in buddhistischer Ethik, die Übung in Ausdauer und Fleiß, die Übung in Meditation, die Übung in Weisheit. Wenn man sozusagen die Verknüpfung von Leerheit und buddhistischem Mahayana-Lebensstil und Praxis sucht. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch dafür. Und dann gibt es noch eine andere Methode. Neben den 6 Parameters gibt es noch das Lojong oder das 7-Punkte-Geistestraining. Und dieser Text, dazu braucht man eigentlich auch viele Erklärungen, aber manche Sätze von dem Text sind sofort eingängig und man versteht sofort, was ist hier die Verknüpfung von Leerheit und Mitgefühl. Deswegen habe ich gedacht, ich rezitiere den Originaltext, gehe an der einen oder anderen Stelle auf Details ein, nicht auf alle, weil das wäre mindestens ein Abend extra. Und von dem Text gibt es auch eine Übersetzung auf Deutsch von Shamapa, unserem großen Kachu-Lehrer, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Und da gibt es dann auch die Erläuterung dazu. Das haben wir auch in mehrfacher Übersetzung oben in der Bibliothek.
Das ist die Erläuterung zum Lojong?
Ja, genau. Lojong ist der tibetische Begriff für das 7-Punkte-Geistestraining. Also ich lasse die einleitenden Worte weg, weil die sind so übliches einleitendes Lyrik. Übe dich zunächst in den Vorbereitungen. Denke dir, dass alle Dinge wie ein Traum sind. Untersuche die ungeborene Natur des Geistes. Reinige dich von der stärksten negativen Emotion zuerst. Lass auch das Gegenmittel sich natürlicherweise in sich selbst befreien. Verweile im Wesen des Geistes, der Grundlage von allem. Außerhalb der Meditation verstehe, dass alle Dinge einem Trugbild gleichen. Gib alle Hoffnung auf Resultate auf. Praktiziere die 2 des Geben und Nehmen abwechselnd. Verbinde diese beiden mit dem Atem. 3 Objekte, 3 Gifte, 3 Wurzeln des Heilsamen. Schule dich im Verhalten mit Hilfe von Merksprüchen. Und bis dahin erstmal, ich gehe wie gesagt jetzt nicht auf alle Details ein, aber übe dich zunächst in den Vorbereitungen. Damit sind die 4 grundlegenden Gedanken gemeint, die wir beim Meditieren immer vorher machen. Also sich klar werden, jetzt hat man die kostbare Gelegenheit, eine befreiende Lehre zu praktizieren. Es gibt es nicht so viel auf der Welt, wenn man sich anguckt, wo gibt es befreiende Lehren? In den großen Städten der westlichen Welt, in ein paar asiatischen Ländern, und das war's. Ja, und wenn man sich anguckt, wie viel muss zusammenkommen, damit man eine befreiende Lehre praktizieren kann. Man muss eine geistige Kapazität mitbringen, man muss eine innere Freiheit mitbringen, man muss Lebensumstände mitbringen, die einem die Praxis erlauben. Und dann muss es Zentren geben, Praktizierende geben, großzügig so diese Arbeit in den Zentren gemacht werden. Es muss buddhistische Lehrer geben, die Lehre muss in der eigenen Sprache verfügbar sein. Dass das alles zusammenkommt, passiert per Zufall extrem selten. Also wenn man den Zipfel sozusagen einer befreienden Lehre zu packen kriegt, sollte man den auch packen und nicht loslassen. Und dann ist diese Gelegenheit auch noch vergänglich. Ja, wir sind geboren, also werden wir sterben. Ein Zentrum ist zusammengesetzt, also wird es auseinanderfallen. Ja. Und dann machen wir uns klar, dass alles, was wir erleben, wir selbst bestimmen. Durch unser Denken, Reden und Tun wird die Welt, die wir erfahren. Und zum Schluss machen wir uns klar, dass die samsarischen Phänomene, so viel Zeit sie uns kosten, so viel Arbeit und Geld wir reinstecken, am Ende kein Glück bringen. Die Weite des Geistes ist immer größer als das, was uns momentan froh macht. Und dieses Größere, das lässt uns immer unzufrieden sein. Da gibt es immer noch mehr als das, was uns Samsara jetzt gerade geben kann. Und deswegen auf das Weite zu zielen, auf die Unbegrenztheit zu zielen, das ist das, was froh macht. Das sind die vorbereitenden Gedanken. Und damit macht man sich sozusagen klar, warum Praxis sinnvoll ist. Und dann der zweite Satz, denke dir, dass alle Dinge wie ein Traum sind, das hilft. Es hilft einerseits, an den Dingen nicht so zu haften, im Begierdebereich, im Sinne von, es ist jetzt nicht so wichtig, genau dieses Produkt oder genau diese Party oder sowas. Und es hilft auch im Negativen nicht so zu haften. Auch Trump ist leer. Mhm. Auch Trump wird vorübergehen.
Ein bisschen zu leer.
Und dann geht es hier weiter. Reinige dich von den stärksten negativen Emotionen zuerst. Das ist ein guter Tipp. Lass auch das Gegenmittel sich natürlicherweise in sich selbst befreien. Also auch aus der Praxis, aus den Methoden kein Ding machen. Ja, also jetzt nicht so zum missionarischen Buddhisten werden und alle damit beglücken wollen oder sozusagen an Ritualen festkleben oder sowas. Verweile in der Weite des Geistes, der Grundlage von allem. Außerhalb der Meditation verstehe, dass alle Dinge einem Trugbild gleichen. Das ist eben die Illusion von Samsara. Gib alle Hoffnung auf Resultate auf. Das ist die Verknüpfung von Leerheit und Mitgefühl. Ja, also nicht, ich praktiziere jetzt, um toller Lehrer zu werden, sondern man praktiziert. Und klar gibt es ein Ziel. Aber so dieses typisch westliche Effizienzkriterium, ja, also mit wie wenig Meditation komme ich gerade noch hin? Ja? Ne? So, das macht es wieder kaputt. Und dann steht hier, praktiziere die zwei, das Geben und Nehmen abwechselnd, verbinde diese beiden mit dem Atem. Das ist so die Hauptmeditationsübung im Lojong, das Geben und Nehmen. Man sitzt, wie wir vorhin bei der Atemmeditation, und nimmt beim Einatmen alles Leid von den Wesen weg und löst es auf. Und schenkt ihnen beim Ausatmen all das Glück, das sie sich wünschen. Und das ist keine esoterische Übung, sondern eine Änderung der Haltung. Ja, also die Esoteriker in Freiburg machen genau das Umgekehrte. Atme alles Glück der Welt in dich ein und kotze den Rest, den du nicht mehr brauchst, raus. Und ne? Und das ist die typische Haltung. Alles Gute für mich und der Scheiß für die anderen. Ja. So, es hat Wirkung. Nicht esoterisch, aber psychologisch. Ja, und hier wird genau das Gegenteil geübt. Ja, nimm das Leid von den Wesen weg und schenk ihnen das Glück, das sie sich wünschen. Und natürlich atmet man das Leid nicht weg und atmet das Glück dahin, aber die Haltung ändert sich und das macht was. Das macht was in dem, wie ich Menschen begegne. Das macht was, wie ich in Situationen dann reagiere. das mit den drei Objekten, drei Giften, Wurzeln des Heilsamen und so weiter, das wird zu kompliziert. Jetzt, ich gehe mal weiter im Text. Sind die Welt und die Lebewesen von Negativität erfüllt, wandle Schwierigkeiten in den Pfad des Erwachens um. Ja, also das haben wir vorhin gehört. Ne? Also statt Problemen, Herausforderungen. Ne? Oder alle Situationen als Lernsituationen wahrnehmen. Mach den einen Fehler für alles Unglück verantwortlich. Ja, der eine Fehler, die Ich-Illusion. Reflektiere darüber, wie viel du allen zu verdanken hast. Wir reden so viel über das Doofe in der Welt, aber schon morgens für das Frühstück, das man auf dem Tisch stehen hat, haben enorm viele Leute gearbeitet. Ja, und das geht so den ganzen Tag durch. Übe dich darin, dass die trügerischen Erscheinungen die vier Kayas sind. Leerheit ist der unübertreffliche Schutz. Und das wurde schön deutlich an dem Beispiel, was ich letztes Mal gesagt habe, die Mutter Teresa, die sich bei ihrer Arbeit in Indien über das Leid, was ihr da begegnet ist, fast, also die ist schier in Verzweiflung gefallen. Da gibt es einen Briefwechsel mit dem Papst, dass sie nicht versteht, wie der Gott so ein Leid zulassen kann in der Welt. Ja, und Leerheit, das Verständnis der Leerheit der Phänomene ist ein Schutz vor dieser Verzweiflung. Ich kann mir Mitgefühl leisten, wenn ich weiß, dass die Erfahrungen leer sind. Die sind nicht wirklich, wirklich. Die kommen und die gehen. Das Leid ist nicht wirklich. Die Wesen leiden, aber es ist nicht sozusagen eine letztendliche Erfahrung. Die drei Sichtweisen sind wie ein himmelsgleicher Schatz, der unübertreffliche Schutz des Yoga. Da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Das Meistern der vier Übungen ist die höchste Methode. Verbinde, was immer gerade aufkommt, mit deiner Übung. Das ist die Essenz der Unterweisung. Übe dich in den fünf Kräften. Die Unterweisung des großen Fahrzeugs für den Tod umfassen fünf bestimmte Kräfte. Dein Verhalten ist entscheidend. Diese fünf Kräfte vielleicht nur ganz kurz. Wo haben wir sie? Hier muss es irgendwo sein. Die Kraft des Entschlusses, von jetzt ab auf dem Weg zu sein und nicht mehr abzuweichen, also nicht mehr aufzuhören zu praktizieren. Die Kraft der Vertrautheit heißt, dass man einfach dadurch, dass man ständig übt, Gewohnheiten schafft. Die Kraft des heilsamen Samens, diese Einstellung zum Nutzen für alle Wesen, Bodhicitta, ist der kraftvolle, heilsame Samen. Jede Handlung, die auf diesen Samen zurückgeht, ist enorm verdienstvoll. Das sagt der Shantideva hier in dem Text zum Beispiel, dass Leute Mitgefühl für ihre nächsten Angehörigen haben. Das ist ein Stück weit normal. Also ihre Kinder, ihre Eltern, Geschwister oder so. Ja. Aber selbst da gibt es schon viel Streit und Drama. Dass man Mitgefühl hat für die Freunde, okay, das geht schon ein bisschen weiter. Aber Mitgefühl zu haben für alle fühlenden Wesen und kein Wesen auszuschließen, das ist eine Haltung, die sprengt alles. Das ist eine enorm wertvolle Haltung. Das ist eine Haltung, allein schon sich das vorzunehmen, das ernsthaft vorzunehmen, und das ist ja dann das Bodhisattva-Versprechen, das macht eine psychologische Revolution in einem. Und das ist hiermit gemeint, die Kraft des heilsamen Handels. Die Kraft des Ego aufzugeben, das ist tatsächlich auch etwas, das alles sprengt. Gewahr zu sein im Augenblick einer Situation, mitzukriegen im eigenen Geist, wo kommt jetzt das Ego rein, wo vergiftet das Ego jetzt mit seinen Motiven oder seinen Verletzungen oder irgendwie. Und in dem Moment, wo man sich dessen gewahr wird, nicht mehr Opfer zu sein von diesen egoistischen Verknotungen, sondern sie einfach durchziehen lassen zu können, ohne darauf einzugehen. Das wirkt enorm. Und die fünfte Kraft, die Kraft der Wünsche. Das ist auch was, was psychologische Wirkung hat, Wünsche machen. Also wir machen das in der Form der Widmung nach jeder Praxis, dass wir wünschen, dass alles Gute zum Nutzen der Wesen sich verbreiten möge. Aber auch sonst, also mit Wünschen richtet man sich ja aus. Und Wünsche entstehen, wenn man Werbung guckt oder wenn Leute was erzählen, was sie wieder Tolles gekauft oder wo sie im Urlaub waren. Ja. Und das sind so die heimlichen Antreiber für unsere alltäglichen Handlungen. Und hier üben wir uns in der Kraft der Wünsche, dass wir Wünsche machen zum Nutzen für die Wesen. Und die wirken auch. Ja, und dann richtet sich unsere Handlung eben nicht auf Cola oder auf Kreta oder auf mehr Geld oder irgendwas, sondern dann richten sich unsere Handlungen auf den Nutzen für die Wesen.
Das ist siebte Parameter.
Ja.
Wunschgebiet.
Ja, ah, okay.
Wünsche.
Ja. dann gehe ich hier weiter. Aller Dharma dient dem einzigen Ziel. Verlasse dich auf den besseren der zwei Zeugen. Das wäre ein bisschen ausführlich zu erklären. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Sei immer frohen Geistes. Gut trainiert bist du, wenn du dich sogar bei Ablenkung schulen kannst. Das ist so der Satz, es gibt keine Störung bei der Meditation. Wenn wir hier sitzen und meditieren, uns kommt jemand zur Tür rein und stolpert über den Teppich und dann fallen beim Schrank aufmachen gleich 20 Kissen raus und man nimmt es wahr und übt, beim Atem zu bleiben oder bei dem, was man jetzt gerade übt. Ja? Das ist einfach, die Übung ist, bei dem zu bleiben, was jetzt ist. Und man nimmt es wahr und weder für den, der reinkommt, sollte es ein Problem sein, dass jetzt die 20 Kissen aus dem Schrank purzeln, noch für die, die hier sitzen und üben. Ja? Das richtige Training ist, dass alles, was geschieht, wird wahrgenommen und man bleibt beim Atem.
Ja. Ich fände es gut, wenn du Ihnen noch was zum Mitgefühl im Abschluss fändest.
Ja, da kommt, das kommt jetzt. Das
ist ein bisschen zu viel.
Ja. Ja, das kommt jetzt. Die Merksprüche. Verändere deine Geisteshaltung und bleibe natürlich. Sprich nicht über die Schwächen anderer. Beschäftige dich nicht mit den Fehlern anderer, welcher Art sie auch sein mögen. Nimm keine giftige Nahrung zu dir, gemeint sind auch geistesgiftige Nahrung, also ich sprach gerade von Werbung und sowas. Richte dein hilfreiches Tun nicht nach erwiesenem Gefallen. Verwende nicht die Fehler anderer, um sie zu provozieren. Liege nicht auf der Lauer. Ziele nicht auf den schmerzhaften Punkt. Bürde die Last eines Ochsen nicht einer Kuh auf. Strebe nicht danach, der Beste zu sein. Missbrauche das Gegenmittel nicht. Missbrauche die Mittel nicht für Übles. Sei frei für alle wie ein bescheidener, sei für alle da wie ein bescheidener Diener. Erfreue dich nicht am Leid anderer. An den Merksprüchen wird sozusagen am deutlichsten, wie die Verbindung von Lehrte und Mitgefühl ist. Ja, also diese ganzen leidbringenden Konzepte aufgeben. Ich gehe sie nochmal durch, weil das ist wirklich sozusagen der Kernpunkt. Und dann, dann kommen noch ein paar wenige. Verändere deine Geisteshaltung und bleibe natürlich. Sprich nicht über die Schwächen anderer. Beschäftige dich nicht mit den Fehlern anderer, welcher Art sie auch sein mögen. Nimm keine giftige Nahrung zu dir. Richte dein hilfreiches Tun nicht nach erwiesenem Gefallen. Verwende nicht die Fehler anderer, um sie zu provozieren. Liege nicht auf der Lauer. Ziele nicht auf den schmerzhaften Punkt. Bürde die Last eines Ochsen nicht einer Kuh auf. Strebe nicht danach, der Beste zu sein. Missbrauche die Gegenmittel nicht. Missbrauche die Mittel nicht für Übles. Sei für alle wie ein bescheidener Diener. Erfreue dich nicht am Leid anderer. Und dann gibt's, ich überspringe jetzt ein paar Stellen ergänzend dazu hier weitere. Verkehre die Dinge nicht, sei nicht inkonsequent, übe dich ununterbrochen, befreie dich durch Untersuchung und Analyse, strebe nicht nach Anerkennung, sei nicht nachtragend, sei nicht lautisch. Sei nicht launisch, erwarte keinen Dank. Und das war's.
Da gibt es einen Punkt, ich weiß nicht, dritter oder vierter, nicht nach den Fehlern bei anderen gucken.
Ja.
Aber das ist doch etwas, wo man auch lernen kann. Wo man, ja, wo man sich selber gespiegelt auch sehen kann.
Ja, ja. Wenn man das so macht, aber meistens beobachtet man ja eher sozusagen so aus einer ich bin besser Position oder das könnte mir nicht passieren oder so. Ja. Ja. Und also so Küchengespräche oder Tischgespräche über die Fehler anderer, die gerade nicht da sind, ne? Ne, wo man sich so stundenlang drüber ergehen kann, was die Leute alles falsch machen. Ne, und entweder allgemeine Leute oder Leute, die man kennt oder Prominente oder was auch. Ne. Also ja, in der Regel ist es nicht so, dass man selber wirklich was draus lernt, sondern dass das Ego sich hier selbst bestätigt, wie gut, dass wir nicht so doof sind wie die anderen. Ne. Das, also.
Das kann aber auch befreiend wirken, um auf diese Person, über die man da über man spricht, auf die wieder offen zuzugehen. Und das so ein bisschen abzubauen, wenn man es nicht zu sehr manifestiert.
Im Gegenteil, also eher wird, wenn man über die Fehler der Leute spricht, wird es eher so fest definiert. Ja, also die Übung ist eigentlich, die ist hier nicht präzise beschrieben, aber eigentlich das Gegenteil, dass man, wenn man Schwierigkeiten mit Leuten hat, dass man sich darin übt, diese Schwierigkeiten als kleine Nebenbemerkung zur Charakteristik der Person zu benutzen, um mit ihr nicht in irgendwelche Dramen zu geraten. Aber im Wesentlichen guckt man da auf das bei der Person, was sie toll kann. Man guckt im Wesentlichen auf ihre Fähigkeiten. Und das ist eigentlich eine Vajrayana-Methode, weil sowieso die Fähigkeiten was über die wirkliche Natur des Geistes aussagen, während all die Unfähigkeiten nur vorübergehend sind und nichts mit der Natur des Geistes zu tun haben. Ja, also,
so ist es gemeint.
Ja, ja, man ist sich klar, die Person kann schwer mit Geld umgehen und man leiht ihr kein Geld mehr, weil man kriegt es nicht zurück oder wenn, dann würde man es ihr nur schenken. Aber man hört nicht auf, mit der Person eine gute Grundlage zu haben, nur weil sie einmal 50 Euro nicht zurückgegeben hat. Aber wenn ich mit jedem drüber rede, dass die 50 Euro nicht zurückgibt, dann manifestiere ich das so als charakteristisches Merkmal.
Ja, es gibt da ganz verschiedene Kanäle, das zu betrachten und auszuleben.
Ja, ja. Also die buddhistische Übung wäre sozusagen, die Fehler klein zu sehen sich derer gewahr zu sein, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Ne? Also nicht wieder 50 Euro leihen oder wenn, dann schenken. Aber auf das zu gucken, was die Fähigkeiten sind, was sozusagen die Person an Qualitäten des Geistes zeigt.
Ne? Ja. Ja, aber ohne zu ernst nehmen, das Ganze.
Ja. Okay. Ja, 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 so oder so.
Jetzt kommt man ja irgendwie vom Hundertstel ins Tausendstel.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja. Buddhistische, also wenn wir wahrnehmen, dass wir nicht getrennt sind und dann rede ich über jemand anders halt, dann trenne ich mich ja wieder.
Ja, klar. Ja, ja.
Und das ist ja im Grunde eine Art von Selbstverletzung.
Mhm. Ich kann dem doch auch gute Wünsche schicken, dass er selbst erkennt.
Ja. Ja, wenn man gerade in der schwierigen Situation mit jemandem ist, ist gute Wünsche eine gute Methode. Ne? Und man macht sich gleichzeitig klar, jemand benimmt sich schlecht, weil es ihm schlecht geht. Aus buddhistischer Sicht ist es ja nichts Böses, weswegen die Leute, also das Prinzip der Leerheit sagt, dass es nichts Böses gibt. Ja? Was Böses wäre ja was Eigencharakteristisches, das gibt es nicht, sondern es gibt immer Ursache und Wirkung. Ne? Jemand benimmt sich schlecht, weil es ihm schlecht geht. Und wenn man dann mitkriegt, der benimmt sich gerade total schlecht, dann gleichzeitig zu wissen, dem geht's auch gerade total schlecht. Und schon ist man anders in der Situation, macht gute Wünsche dafür, dass es ihm besser geht oder findet vielleicht in der Situation sogar den Dreh, der ihm hilft, dass er sich jetzt besser fühlt. Einfach weil man gewahr ist und nicht so in dieser Abwehr. Ne? Ja. Konnte man, wie ich versprochen habe, über den Lojong-Text verstehen, wie Mitgefühl und Leerheit zusammenhängen, ist es spürbar geworden. Oder gibt es noch Fragen? Ja.
Es ist schon schwieriger geworden, nur beschäftige mich gerade diese letzte Kanon von Verhaltens-
ja.
und Kernsätzen, deshalb halt immer nicht dasteht.
Ja.
Wo wäre das nicht denkbar? Gibt es nirgendwo formuliert auch positiv oder konstruktiv?
Es
hat etwas nicht zu sein.
Ja.
Nicht.
Ja.
Das heißt so negativ, sondern auch so eine Festschreibung.
Ja, man könnte sich ja mal die poetische Mühe machen, das alles positiv zu formulieren. Es gibt auch positiv formulierte Sätze wie den, überlass die Siege den anderen, übernimm die Niederlagen, überlass die Siege den anderen. Ne? Also, die gibt's ja auch da drin. Ne? Ja. Mhm. Also, die Arbeit könnte man sich mal machen. Also, das ist ja jetzt auch die deutsche Übersetzung. Das tibetische Original ist drin. Wer das lesen kann, kann gucken, ob es auch im Tibetischen mit Ma, also den jeweiligen Negativformulierungen ist oder ob es da positiv formuliert ist, nur halt mit nicht übersetzt wurde. Das weiß ich nicht. Ja. Noch Fragen, Ergänzungen, Vertiefungen?
Ja. Das ist nicht ganz thematisch, aber du hattest vorhin was vorgelesen mit den vier Gaias.
Ja.
Ich dachte, es wären drei.
Ja, der vierte ist sozusagen die drei zusammen, der okay. Svabhavika Kaya. Ja. 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 Dann wären wir mit 7 Minuten Überziehung am Ende des heutigen Abends. Ich hoffe, mit vielen Inspirationen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt die abschließende Übung und dann gehe ich hoch und öffne die Bibliotheksschränke. Dann kann man sich all die tollen Bücher, von denen gerade die Rede war, ausleihen. Wir haben den Mitgliedsbeitrag für die Bibliothek abgeschafft. Also die Kaution gibt es weiterhin, aber der Mitgliedsbeitrag ist abgeschafft. Das heißt, man braucht nur, wenn man einmal 20 Euro Kaution hinterlegt, dann liegen die, solange man Mitglied der Bibliothek ist, man braucht keinen Mitgliedsbeitrag mehr zahlen für die Bibliothek. Gut, dann sitzen wir nochmal mit geradem Rücken. Rechte Hand ruht in der linken, Daumen berühren sich. Und wir üben, wie Buddhisten seit 2500 Jahren rund um die Welt üben. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Wir erweitern die Übung, wie eben gehört, und stellen uns vor, dass von denen wir jetzt gerade wissen, die leiden, nehmen wir beim Einatmen das Leid weg. Das löst sich in Offenheit auf. Und beim Ausatmen schenken wir ihnen all das Glück, das sie sich wünschen, das sich aus dem offenen Raum bei ihnen manifestiert. Wir erweitern die Vorstellung auf die, die wir zwar nicht kennen, aber von denen wir wissen, dass sie leiden. Und schließlich fallen alle Grenzen. Wir nehmen beim Einatmen Leid von allen Fühlen. Das löst sich in offene Weite auf. Und beim Ausatmen wünschen wir den Wesen all das Glück, das sie brauchen. Und es manifestiert sich aus der offenen Weite bei ihnen, so wie sie es brauchen. diese Haltung, dass wir zum Nutzen für alle fühlenden Wesen praktizieren, genau in dieser Haltung hat auch der Buddha praktiziert. Der scheint hier unter uns als Form aus Energie und Licht. Oder abstrakter als Präsenz. Wir haben den ganzen Abend über seine Lehre kommuniziert. Und wenn man an den Buddha denkt, ist er da. Und während wir weiter üben, geben und nehmen, kommt er zu jedem Einzelnen von uns und gibt Segen, dass uns diese Übung gelingt. Und wir spüren, wenn er vor uns steht und den Segen gibt, ja, das gelingt. Man kann Erwachen erlangen. Wenn man praktiziert, wird man Ergebnisse kriegen. Und der Buddha gibt Segen mit dem Mantra, das auf Deutsch übersetzt heißt, geh. Geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theta om gati gati. Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Und mit dem zweiten Segen spüren wir den Rückenwind, den das erzeugt. Man kann das schaffen, bis zum Erwachen. Theta om gati. Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoha. Und den dritten Segen nehmen wir für alle die, die hinter uns sitzen, die mal Nutzen davon haben werden, dass wir praktizieren. Theta om gati, gati, paragati, parasamgati, bodhisoha. Und mit dem dritten Segen verwandeln sich die fühlenden Wesen überall selber in Form von Buddhas und sind befreit. Zum Schluss wünschen wir, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber hilft, sondern allen Wesen dabei hilft, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist. Danke fürs Dabeisein heute Abend und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also jetzt wie gesagt am Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag Lama Ratcham, wer davon die Praxis erleben will, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Da ist dein Thema, glaube ich, ne? Mhm. Die drei Daseinsmerkmale, und dann gehen wir nochmal auf diese vier Unermesslichen ein. Und dann kommt am letzten Dienstag vor Weihnachten ein christlicher Theologe, mit dem wir uns eine Debatte liefern über Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis von Mitgefühl bei Christentum und Buddhismus.